Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Wenn sich der Herbst verabschiedet, beginnt für Gärtnerinnen und Gärtner eine ganz besondere Zeit. Das große Einpacken und Schützen hat begonnen. Unser Thema heute lautet das kleine Garten-Einmaleins clever durch den Winter. Es geht um Winterschutz, um den Kampf gegen Frost und Wind. Und natürlich gibt es auch wieder einen Stammgast, den hat uns Herr Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen mitgebracht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder nach Bautzen gekommen sind.
Tag, Herr Tschirner. Und wie geht's Ihrem Balkon? Sind da noch Blätter dran an den Pflanzen?
Prima, die Pimpernuss hat keine Blätter mehr. Das macht mir Sorge, aber vielleicht ist das auch normal.
Das ist sicherlich normal, weil das ja eine laubabwerfende Pflanze ist. Und sie tut vielleicht dem Namen Ehre. Sie legt ihre Kleider ab.
Ha, aber dafür gibt's kleine knuppelige Knospen. Und das im Herbst.
Das ist die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Die gehen jetzt in den Winterschlaf. Werfen die Blätter ab, sind an sich schon ausgereift und die Natur gibt dann vor, wenn es für die Pimpernuss im Frühjahr wieder losgeht.
Und dann wachsen auch wieder Blätter.
Bestimmt. Dann wachsen definitiv auch wieder Blätter.
Wir kommen ins Plaudern. Der Herbst als beste Pflanzzeit, Wurzeln statt Wunderkerze. Wie sinnvoll ist es im Herbst, Bäume zu pflanzen? Also gerade Kirschen, Äpfel und Co.
Also Herbstzeit ist und bleibt die beste Pflanzzeit. Es ist die Zeit, in der unsere Gehölze, über die sprechen wir ja hauptsächlich, in der Vegetationsruhe sind. Also ich kann sie ohne Schaden aus dem Boden herausnehmen. Die Pflanze in dem Sinne schläft ja. Und das ist die Zeit, wo ich sie in den neuen Pflanzstandort bringen kann. Und die Pflanze, das Gehölz, der Baum, der Strauch hat vor allen Dingen dann die Möglichkeit in der Vegetationsruhe, wo oben Ruhe ist, im Boden schon Wurzeln zu bilden. Ab 10 Grad geht's ungefähr los und die Pflanzen können schon mal die Winterfeuchtigkeit nutzen. Weil wer geht gerne im Februar, wenn es patschig ist, in den Garten und pflanzt was? Aber die Pflanzen, die schon im Garten stehen, machen schon kleine Wurzelchen, bereiten sich darauf vor, dass irgendwann im März das mal losgeht. Aber so weit sind wir ja lange noch nicht.
Nee, leider. Welche Pflanzen profitieren denn Ihrer Meinung nach besonders von einer Herbstbepflanzung?
Eigentlich alle Laubgehölze. Also Sie können von dem Ahorn anfangen bis zu Zelkova. Alles, was Laub abwirft, ist wunderbar, wenn man das im Herbst pflanzt. Also die Pflanze hat ja sozusagen ihren Schutzrhythmus gefunden, indem sie das Laub abwirft. Und dann kann ich sie ordentlich einpflanzen. Oben passiert jetzt nicht viel, außer dass der Stamm muss dann noch einmal geschützt werden, dass die Sonne nicht so diesen starken Schaden macht. Da könnte man dann später noch mal drauf zu sprechen kommen. Und im Endergebnis, wie gesagt, macht jedes Laubgehölz, was die Blätter abwirft, ist für eine Herbstpflanzung angetan. Bei einem immergrünen Gehölz, da kann man drüber philosophieren, pflanze ich das im Herbst oder pflanze ich das im Frühjahr? Weil diese Pflanzen den Winter über ja auch verdunsten. Das Blatt ist ja bei einer immergrünen Pflanze immer noch dran. Und stellen Sie sich mal vor, der Boden ist gefroren. Demzufolge geht kein Saftstrom durch die Pflanze. Aber die Pflanze oben ist warm, die Sonne scheint drauf, es verdunstet. Irgendwo muss das Wasser, was in dem Blatt jetzt verdunstet ist, herkommen. Und das ist der Moment, wo eine immergrüne Pflanze ein bisschen Stress hat. Die würde ich dann eher im Frühjahr pflanzen. Das heißt, irgendwo ab März, wenn die strengen Fröste vorbei sind. Aber alles, was die Blätter verliert, das kann jetzt gepflanzt werden, das kann im November gepflanzt werden. Wir sagen immer, so lange, wie Sie mit dem Spaten in den Boden kommen, können Sie pflanzen und wenn es der 23. Dezember ist.
Also ich meine, angesichts der milden Winter müsste das ja Anfang Mitte Januar auch noch gehen.
Das ist für uns eine sehr arbeitsreiche Zeit, das glaubt man immer nicht. Aber die letzten Jahre haben es ermöglicht, eben weil kein Winter mehr in dem strengen Ausmaß ist, dass wir im Januar, im Februar die meisten Pflanzungen ausführen. Das ist vielleicht immer ein bisschen schmuddelig um die Schuhe, aber wir sind Gärtner und wir machen das für die Pflanze.
Wie bereitet man denn den Boden optimal für den Winter vor?
Wenn wir jetzt darüber sprechen, für eine Winterpflanzung, dann muss ich ihn jetzt schon mal tief lockern. In Humus mit einarbeiten. Ich kann organische Düngestoffe schon mit einarbeiten. Das wäre so die grobe Richtung für die Pflanzflächen, für die Geschichten, die wir im Garten stehen lassen. Wir wollen ja nicht immer was Neues pflanzen, auch wenn ich das gerne sehen würde. Aber dort geht es jetzt auch darum, dass man vielleicht mal bestimmte Flächen mit Laub bedeckt lässt. Also das muss nicht immer klinisch sauber sein, sondern unter diesem Laub finden sich wunderbar die Frühblüher, die finden das immer schick, wenn das ein bisschen geschützt ist. Der Boden lange nicht so austrocknet den Winter über, der Frost geht nicht so tief rein. Das wäre so was für den Boden. Und wer es jetzt schick haben will, na gut, der nimmt das Laub runter und macht eine ordentliche Mulchschicht in den Boden.
Sie haben gerade vom Austrocknen gesprochen. Ich habe gelesen, dass ausreichend Wässern im Herbst wichtig sei. Ich erzähle mal von meinem Stadtbalkon. Wenn ich da morgens heraustrete, frage ich mich immer, gieße ich euch jetzt oder gieße ich euch nicht? Also so richtig schwitzen und richtig heiß ist es ja gerade auch nicht.
Das ist richtig. Aber Sie müssen immer dran denken, die Wurzeln wollen nicht komplett trocken stehen. Also bei unseren schweren Lehmböden ist das immer mit Vorsicht zu genießen, das Wässern. Da ist die Natur eigentlich sehr hilfreich, das, was von oben kommt. Aber gehen Sie mal jetzt irgendwo 10 Kilometer hinter Bautzen, wo die Sandgegend anfängt. Dort darf ich schon im Herbst ordentlich auch wässern, dass die Pflanzen eine ordentliche Zellspannung weiter aufrechterhalten. Und wir haben ja nicht nur laubabwerfende Gehölze, sondern auch viele Gehölze, die die Blätter im Winter über behalten. Und dort muss ich eigentlich jede Zeit nutzen, wo der Boden offen ist, also nicht gefroren ist, dass die Pflanze Wasser aufnehmen kann. Weil sie verdunstet ja den ganzen Tag. Immer in Vorbereitung dessen, dass es mal kalt werden könnte.
Das ist jetzt beinahe nochmal eine Stadtbalkonfrage. Lohnt es sich denn im Herbst nochmal zu düngen oder schadet das eher?
Also alles, was mineralische Dünger sind, davon würde ich jetzt mal abraten. Was man jetzt im Herbst auf jeden Fall tun kann, wenn das Beet sauber ist, dann in organischen Dünger auszubringen, der jetzt langsam in den Boden übergeht, sich zersetzt und im Frühjahr bei Wärme und Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Also wenn Sie die Hornspäne jetzt mit in den Boden geben, überhaupt kein Problem. Wenn Sie Oskorna Bodenaktivator, jetzt habe ich zwar ein Produkt genannt, aber das ist unser Regenwurmfutter, was wir an den Mann bringen und was wirklich sehr gut ist, das sollte man jetzt bei einer Pflanzung mit rausbringen. Und Sie können auch jetzt eine Rasenfläche im Herbst schon mit im organischen Dünger andüngen und der wirkt dann im zeitigen Frühjahr.
Was passiert denn eigentlich mit dem Wurzelwerk, wenn Frost kommt? Erklären Sie mir das mal.
Also in der Regel schlafen sie, wenn richtig Frost ist. Da passiert definitiv nichts. Der Boden als solches im Gefüge schützt die Wurzeln aber vor dem Auseinanderfrieren. Das ist immer der Unterschied, wo der Laie sagt, naja, wenn jetzt im Winter Frost kommt, dann tun doch meine Wurzeln von der frisch gepflanzten Kirsche an sich zerfrieren. Wenn Sie die Kirsche unabgedeckt im Frost liegen lassen, haben Sie vollkommen recht, die Wurzel zerfriert. Setzen Sie sie in den Boden mit dem Bodenschluss drumherum, dann ist die Wurzel geschützt, kann sich eine ausdehnen durch Frostwasser und kommt wunderbar über den Winter.
Wir gehen jetzt mal davon aus, die Wurzeln sind gut versorgt, der Boden atmet, dann geht's ans Einpacken. Das große Thema Winterschutz mit Stil. Welche Materialien sind denn im Winter wirklich effektiv? Jute, Vlies, Reisig oder Laub würden mir auch noch einfallen.
So, da haben Sie eigentlich die wichtigsten schon mal aufgezählt. Also über Jute und Vlies spricht man ja vor allen Dingen bei Geschichten wie Rosen, wenn sie Rosenstämmchen haben. Da kann ich eine ordentliche Jutepackung drumherum machen, von mir aus auch noch in luftdurchlässiges Vlies, dass der Frost die Nacht über mit den minus 25 Grad Nikolai 1:1 auf die Rose zählt.
Von welchem Winter haben Sie jetzt gesprochen mit minus 25 Grad? Ach,
ich kenne sie noch. Und ich Sie werden vielleicht sich erinnern, der letzte Winter hatte in Leutersdorf eine Woche von minus 15 bis minus 22 Grad.
Okay.
Also es ist nur eine Woche gewesen, aber die ist dann umso heftiger. So, zurückzukommen auf das Einpackthema. Also wenn Sie Stammrosen haben, die muss ich ordentlich einpacken, dass dort der Frost nicht so wirken kann. Bei den Bodendeckerrosen, bei den Edelrosen, die Sie im Beet haben, dort ist das Anhäufen das Wichtigste. Also die Erde, die um die Rose drumherum ist, schön um die Veredelungsstelle, ruhig 10, 15 Zentimeter andecken, das ist der beste Frostschutz. Es gibt andere Gehölze, wo Sie vielleicht, wenn Sie eine Kletterrose am Spalier haben, wenn Sie der helfen wollen, dann nehmen Sie Reisig, nehmen das als leichte Schattierung davor, dass die Sonne im Winter nicht den Schaden machen kann. Weil das große Problem im Winter ist dieser Wechsel zwischen Sonne am Tag, dann haben Sie mal an dem Holz, an der Pflanze plus 15, plus 25 Grad, das gibt's. Und in der Nacht, wenn die Nacht klar ist, haben Sie dann auf einmal minus 15 Grad. Das sind irgendwo 30, 40 Kelvin Temperaturunterschied. Und das ist das große Problem. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen als weiterer Winterschutz ist es zum Beispiel eine Kalkfarbe, die Sie bei Ihren Laubbäumen an den Stamm anbringen. Dass der Stamm sich in der Wintersonne nicht so stark erhitzt. Müssen Sie jedes Jahr neu machen, aber das hilft wirklich.
Wir gehen nochmal auf meinen Stadtbalkon. Ich habe Kübelpflanzen auf dem Balkon. Besser reinholen oder draußen lassen und gut verpacken?
Sowohl als auch. Reinholen in eine Stadtwohnung bedeutet ja für die Pflanze, dass sie einen Tag über, also wenn Sie sie reinholen, hat sie plus 20, plus 25 Grad.
Das so warm habe ich es nicht, 25.
Und wenn Sie 15 Grad haben, ist es trotzdem zu warm für die Pflanze. Das funktioniert nicht. Das würde in einem kühlen Treppenhaus funktionieren, der irgendwo 5 Grad hat. Ansonsten können Sie es nie reinholen. Die würde ja austreiben, die denkt, es geht wieder los. Deswegen eigentlich draußen stehen lassen. Was man tun kann, dass man die Töpfe vielleicht von außen doch nochmal erstmal zusammenstellt, vielleicht noch einmal mit im Dämmmaterial umgibt, dass es nicht Klei durchfriert. Für die Winterzeiten, wo Sie mal 2 Wochen Dauerfrost haben, können Sie machen, was Sie wollen. Das klappt dann nicht. Das ist das gewisse Risiko, was man eingeht, aber es kommt ja immer auf die Balkonlage drauf an. Aber das ist Kübelpflanze und Winter muss man in der Oberlausitz immer ein bisschen diffizil sehen.
Also Treppenhaus.
Zum Beispiel Treppenhaus oder helle Garage.
Warum, möchte ich Sie fragen, ist der Wind oft der größere Feind als die Kälte? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, sage ich mal, einen wie auch immer gearteten Windschutz anzubringen?
Der Wind ist das Problem, dass er die Rinde, die ist ja nur nicht immer mit einer ganz starken Borke versehen, sondern auch die jungen Triebe haben zwar eine Rinde, dass dort eine Austrocknung passiert. Und die ist im Winter eben nicht zu ersetzen. Also wenn es 2 Wochen richtig kalt ist, kommt von unten keine Feuchtigkeit nach. Oben wird es warm, die Sonne scheint drauf, die Pflanze glaubt vielleicht sogar noch, es geht jetzt los am Tag und der Wind trocknet richtig aus und irgendwann ist es sozusagen ein Saftloch in der Pflanze und die Pflanze ist mehr oder weniger vertrocknet. Der Laie sagt, sie ist erfroren, aber in der Regel ist es dann eigentlich so, dass sie mehr oder weniger oben vertrocknet ist.
Und wie viel Luft braucht eine Pflanze unter ihrer, ich sag's mal salopp, Winterjacke? Also sie kann das ja richtig dicht machen.
Sie können das dicht machen und das ist wiederum der andere Fehler. Also zu filtern, zu wingen ist ja nach wie vor immer ein Ding. Sie dürfen es nicht so dicht einpacken, dass sich Tau drunter bilden kann, dass eine gespannte Luft drunter ist. Das ist immer das Gefährliche. Einmal wachsen über den Winter genauso Blattpilze auf den Pflanzen. Die haben da wunderbare Fortpflanzungsmöglichkeiten. Die Läuse, denen geht's unter so einer Dunsthaube auch wunderbar. Und das wollen sie ja nicht. Sie wollen die Pflanze ja nur gewissens schützen, aber sie wollen sie ja nicht antreiben. Und das ist immer so, dass man dort einen Mittelweg findet, lieber etwas weniger als zu viel.
Wenn dann alles gut eingepackt ist, bleibt der Garten ja nicht still. Er atmet weiter, er ruht und bereitet sich auf das Frühjahr vor. Aber auch Gärtnerinnen und Gärtner können dann noch etwas tun.
Die können im Winter sehr viel tun. Also ein Garten hat ja an sich nie Ruhe. Auf der einen Seite können Sie als Gärtner bei den schlechten Tagen schon mal drüber philosophieren, was könnte ich das nächste Jahr in dem Garten verändern? Was will ich im Winter über schon vorbereiten? Was will ich pflanzen? Und im Winter steht ja dann vor allen Dingen der Winterschnitt an bei den Gehölzen, die jetzt nicht so stark frostgefährdet sind. Da redet man nicht über Rose. Aber wenn ich über Laubgehölze spreche, die kann ich im Winter mal auslichten. Das ist die Zeit, wo ich im Endergebnis mir die Ruhe nehmen kann und mal sage, ich nehme mal die Pflanze zurück. Und ein starker Rückschnitt fördert einen starken Neuaustrieb.
Wir kommen mal wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Wie kann man denn Tiere und Nützlinge bei der Überwinterung unterstützen?
Das ist der klassische Laubhaufen. Ob Sie den Garten jetzt klinisch sauber machen, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass es keinen Igel gibt. Und über eine Maus wollen wir nicht reden, die brauchen wir im Garten nicht. Aber der Igel freut sich wunderbar über einen Laubhaufen, über einen Holzstapel, der Unterschlupfmöglichkeiten bietet. Also bei mir im Garten kann ich davon ein Lied singen. Die sind langsam wieder am Einwandern und der Hund wird dann wieder, ja, der mag ja niemanden, der seinen Garten streitig macht.
Ja. Zugegeben, eine sehr spekulative Frage. Was würde denn eigentlich passieren, wenn man gar nichts macht? Also überlebt der Garten dann trotzdem?
Der Garten überlebt, aber ob das dann im Frühjahr die Begeisterungsstürme erstens der Ehefrau hervorruft oder des Ehemanns, wenn sie so, das ist die eine Frage. Und es macht doch immer Spaß, wenn Sie einen vernünftigen Gartenzustand haben und immer wieder up to date sind. Wenn Sie erst reagieren, wenn es im Garten zu spät ist, das macht dann meistens keinen Spaß. Wenn der Garten voller Unkraut ist, sind wir mal ehrlich, dann nehme ich dann auch lieber die Schere und dann kommt das mal komplett raus, wenn mir was nicht gefällt. Aber wenn ich es ordentlich im Erhaltungszustand habe, dann macht es viel mehr Spaß, im Frühjahr wieder anzupacken, was zu verändern, als wenn ich eine riesengroße Unkrautwüste sehen würde.
Das klingt logisch. Während sich viele Pflanzen zur Ruhe legen, bleibt unser heutiger Stammgast standhaft.
Stammgast, Freibergs Lieblinge.
Unser heutiger Stammgast ist die Kirsche. Jetzt ist Kirsche wieder ein deutscher Name und ich würde heute über Kirsche als Prunus, das ist der botanische Name für Kirsche, sprechen wollen. Das ist eine riesengroße Pflanzengruppe. Wenn wir über Kirsche sprechen, ist der erste Gedanke die Kirsche vom Baum, die man essen kann. Aber hinter Kirsche verbirgt sich sehr, sehr viel. Also nehmen Sie eine Zierkirsche, da haben Sie an sich die Nelkenkirsche, die jeder kennt, Prunus saulata canthan. Die Pflanze, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, das ist die hängende Nelkenkirsche, Prunus saulata gigoschidare sakura. Es gibt aber noch viele andere Kirschen. Wenn Sie Kirsche hören, dann ist sicherlich bei manchen die Verbindung nach Japan, dort die Kirschblüte im Frühjahr. Was da Mensch als Bild vor Augen hat, das ist dann meistens Prunus iodoensis. Also bei den Kirschen gibt es eine riesengroße Auswahl, einmal als Fruchtsorten und einmal als Zierkirsche. Und die Zierkirsche, die gibt es als Hochstamm, als groß wachsender Baum. Nehmen Sie zum Beispiel eine gefüllt blühende Vogelkirsche, Prunus avium plena. Das ist ein wunderbarer, großer Baum. Da haben Sie im Frühjahr eine herrliche Kirschblüte. Im Herbst eine herrliche Herbstfärbung. Und für alle, die nicht gerne auf Kirschen ausrutschen, die hat keine Früchte. Das ist ein sehr großer, wunderschöner Baum. Und der ist ja nicht bloß für uns als Gartenfreunde interessant in der Kirsche, sondern vor allen Dingen liefert sie ein wunderbares Holz für das Tischlerhandwerk. Das ist ein sehr farbiges, in der Mitte rötlich, am Rand leicht gelbliches Holz. Da können Sie wunderbares Parkett davon machen. Ist leider etwas in Vergessenheit geraten. Unsere Wälder sind jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet, aber es lohnt sich, über den Baum wirklich ernsthaft nachzudenken.
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich vor unserem Gespräch zwei Sorten im Blick, Süßkirsche und Sauerkirsche.
Das ist richtig. Das sind diese Kirschen zum Essen. Aber diese Gattung ist derart groß, dass man wirklich eigentlich einen ganzen Monat drüber sprechen könnte und sich für viele Sachen begeistern könnte. Wenn Sie jetzt sich mal vorstellen, Sie nehmen eine Prunus cerula, nicht cerulata, sondern cerula. Dort haben Sie eine wunderschöne Rinde, die kupferfarben sich um den Baum schlingt, immer leicht gerollt. Das ist ein herrlicher Anblick. Und das sind so die Momente, wo ein Garten lebt. Also der ist dann nicht bloß grün und braun, sondern Sie kriegen selbst mit der Stammfarbe noch eine Wirkung im Garten, die auch im Winter richtig schön wirken kann.
Wir kommen auf die Zielgerade. Wie profitiert eigentlich ein Garten langfristig von einer guten Wintervorbereitung?
Der profitiert in dem Sinne, dass erstens die Gehölze, nehmen wir mal die Gehölze, die Sie in den Garten einpflanzen, bewusst als Gestaltungselement haben wollen, sich auch so entwickeln können, wie Sie sich das vorstellen. Das ist der eine Punkt. Und wie profitiert er dann noch, dass wir im Frühjahr Spaß haben, wieder in den Garten zu gehen und uns freuen, dass alles austreibt? Sie merken ganz schnell, wenn Sie im Winter nachlässig waren, wenn Sie vielleicht die Kletterrose nicht abgedeckt haben, wenn Sie die Stammrose nicht geschützt haben und der Winter war eben doch mal da, auch wenn alle Welt sagt, der kommt, ne, aber in der Oberlausitz ist der eben mal von heute auf morgen mit minus 20 Grad da. Im Frühjahr merken Sie es, hätte ich mal im Herbst was getan. Es freut auf der anderen Seite zwar meinen Baumschuler, dass er im Frühjahr noch mal eine Pflanze verkaufen darf, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern Sie wollen Freude im Garten und wir wollen den Kunden mit zufriedenen Produkten haben.
Wenn Ihr Baumschuler schon mal darüber nachdenkt, dass er im Frühjahr noch eine Pflanze verkaufen kann, eine zusätzliche, welche Pflanzen oder Gehölze kann man denn jetzt schon für den Frühling vormerken? Denken Sie auch noch mal an meinen Stadtbalkon, bitte.
Für Ihren Stadtbalkon. Tja, was nehmen wir jetzt, was bei Ihnen reinpasst? Also ich würde im Winter, könnte ich mir gut vorstellen, dass Sie sich mal einen richtig großen Pflanzkübel erst einmal von der Gattin wünschen. Und da setzen wir dann im Frühjahr zum Beispiel eine riesengroße, schöne Felsenbirne rein. Ah. Felsenbirne in dem Sinne, im Frühjahr blüht die richtig schön weiß, das ist ein Blütenfeuerwerk. Sie haben im Sommer, wenn die Beeren reif sind, immer was zum Naschen. Das ist jetzt nicht, wo Sie eine Marmelade davon machen können auf dem Balkon, aber zum Naschen langt's zu. Und jetzt im Herbst, also vor circa 2-3 Wochen, hatten Sie eine herrliche Herbstfärbung, deswegen Kupferfelsenbirne. Das wäre zum Beispiel mal so ein Punkt, wo man für Sie nächstes Jahr nachdenken kann.
Fein, darüber sprechen wir, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie bei uns waren. Unser Thema im Dezember, Da gibt es nämlich auch eine neue Ausgabe von Wurzeln schlagen. Zwischen Tannenduft und Lichterglanz, Glühweinpause im Wintergarten. Da bin ich schon gespannt, welchen passenden Glühwein Sie mir dazu empfehlen werden.
Als Schoner, da werde ich einen ganz speziellen mitbringen, aber so weit sind wir noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall in 4 Wochen auf das nächste Gespräch. Dann sind wir leicht in der Weihnachtszeit und das beginnt dann so langsam zu sagen, okay, das Jahr ist gut gelaufen. Man kann so ein Revue des Jahres vollziehen und der Garten ist im Winter genauso schön wie im Sommer.
Und ich hoffe, bis Sie uns das nächste Mal besuchen, haben Sie dann endlich auch Winterreifen auf Ihrem Dienstwagen.
Dann haben wir Winterreifen, ganz genau.
Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen.
Vielen lieben Dank.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.